gefuckt irgendwann. Ich dachte so, Leute, lasst mich doch bitte hier meine Miniaturhandtasche tragen. Es ist mir scheißegal, ob ich dann optisch noch dicker wirke. Ich will einfach nur ein T-Shirt kaufen. So, lasst mich in Ruhe. Und dann habe ich jetzt einfach einen Text darüber geschrieben, weil ich hab's einfach weitergesponnen, wie das ist, wenn ich alles immer größer kaufe, einfach nur, damit ich kleiner und schlanker wirke und irgendwie ein bisschen mehr unsichtbar werde. Und ja, das hat dann mit der Monster Truck Utopie geendet. Und daraus habe ich dann versucht, irgendwie ein Video zu machen, was das alles so ein bisschen erzählt.
Ja. Wie wär's denn, wenn du eine eigene Kollektion mal rausbringst, so später mal? Wenn du sonst nichts
zu tun hast. Also ich glaube, gerade habe ich genug zu tun. Ich habe so viele Sachen in meinem Kopf, die ich so gerne machen würde, aber wo ich halt einfach keine Zeit für habe, weil ich halt mit Vollzeitjob und nebenher noch ein Buch, ist das schon viel irgendwie gerade. Aber klar, also ich würde jetzt nie sagen, ich mache das niemals, aber vielleicht mal in 20 Jahren oder so.
Ja, der Nerv ist ja, finde ich, einfach, wenn an diesem Einkaufen für Dicke, dass dicke Frauen halt ja so sehr unterschiedlich sind. Also natürlich sind jetzt schlankere und dünnere Frauen auch unterschiedlich, aber ganz oft ist es ja so, okay, jetzt vielleicht ein Arsch, aber doch noch Hüfte oder ein Arsch und Bauch, aber keine Brüste. Also so, ja. Das macht es ja oft so total schwierig, weil so einfach nur größer im selben Schnitt ist halt doof. Und irgendwer hat sich das dann mit den Zelten ausgedacht, aber der gehört echt verprügelt. Meiner Meinung nach.
Ja. Es ist auch nach wie vor, also es ist irgendwie 2019, aber ich kann immer noch nicht zum Shoppen irgendwie in die Stadt gehen und sagen, ich bummel mal von einem Geschäft ins nächste, weil es halt nirgendwo modische Klamotten in meiner Größe gibt. Und dann gibt's natürlich die Leute, die das Online-Shopping irgendwie so verteufeln. Und ich sag immer zu denen, Leute, ihr wisst gar nicht, wie privilegiert ihr seid, dass ihr einfach mal fröhlich durch die Stadt schlendern könnt und euch irgendwie verschiedene Klamotten anprobieren könnt. Ich kann das nicht. Ich muss halt das nehmen, was ich kriege. Und das ist halt alles online.
Genau, also einfach so geht es mit dem Einkaufen nicht. Super Überleitung jetzt zur Mine, mit der du den auch tollen Song gemacht hast, einfach so, der jetzt gerade bei mir so Heavy Rotation läuft. Wie kamst du denn zu der Zusammenarbeit?
Ja, tatsächlich über Instagram. Also Mine hatte irgendwann mal eine Story gepostet, wo sie meinen Song Verdammte Scheide im Auto hört und hat mich da verlinkt und ich habe das gesehen. Ich dachte so, what the fuck, ich bin noch voll der Mine-Fan und so und ich habe die schon früher irgendwie total oft gehört. Und dann habe ich es gesehen und bin komplett ausgerastet und ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass du jetzt meinen Song hörst, ich höre doch immer deine Songs. Und dann haben wir uns irgendwie so unterhalten und dann meinte sie so, boah, ich will voll gerne dich auf meiner neuen Platte dabei haben. Und da war ich natürlich voll begeistert und habe natürlich gesagt, auf jeden Fall. Und dann habe ich den Text geschrieben für meinen Part und dann waren wir zusammen im Studio und das war sehr cool.
Und dann habt ihr das so gefreestylt, den Text, oder gab's den schon?
Nee. Also Mina hat ihren Teil schon vorher gehabt. Die hatte den, glaube ich, sogar schon aufgenommen. Und mein Part fehlte noch. Und dafür habe ich halt im Urlaub auf Kreta saß ich da auf meinem kleinen Plastikstuhl am Meer und habe dann irgendwie diese Strophe gebastelt und habe ihr das dann geschickt. Und als ich wieder da war, bin ich dann einfach hingefahren und habe es noch eingesungen.
Ich wach krieg, ich starr dich an, wenn du mich schief ansiehst. Ich esse, bis ich satt bin, ich bin nicht alt, solange ich nicht krank bin. Ich werd von Wasser high, high, high. Ich weiß, was du nicht weißt, einfach so. Team. Es war schon da, als noch überhaupt nichts ging. Ich wohne in einem Schloss, angemietet, 50 Quadratmeter groß. Ich hab von allem nur ein bisschen, ich fühle mich wie King, auch wenn ich's nicht bin. Einfach so, Ich werfe ein paar Lines in den Äther. Meine Schenkel berühren sich öfter als seine Eltern. Spiele Sims, lass dich im Pool ertrinken. Mein Oberarmspeck will dir zum Abschied winken. Ich sing von meiner Scheide. Ich hab 10 Kilo bei meiner Geburt gewogen, aber deine Mutter hat dich beim Schrottwichteln gezogen. Hab einfach so diverse Snacks dabei. Zum Frühstück gab's heute ein Fabergé-Ei. Ich war alleine in den Urlaub wie ein Einsiedlerkrebs. Mit Zero-Fax im Bikini unterwegs.
Du hast jetzt auch noch einen Preis gewonnen für dieses Content Park Ding oder nominiert.
Ich bin nur nominiert.
Ach, du bist nur nominiert. Naja, du wirst wahrscheinlich den Preis schon auch noch.
Naja, also ich war auch für verdammte Scheide für diesen Preis nominiert und habe ich auch nicht bekommen, weil den hat Finn Kliman mir weggeschnappt. Also ich rechne nicht damit, dass ich ihn gewinne, aber ich bin nominiert, das ist auch schon cool.
Genau, du bist nominiert. Was mich jetzt zu der Frage bringt, das Internet hat dir ja die Türen geöffnet, das kann man schon sagen. Gibt's auch irgendwas, was du echt kacke findest am Internet?
Ja, voll. Also klar, wer kennt's nicht? Hass im Internet, Hass gegenüber Frauen im Internet, dem ich irgendwie doppelt ausgesetzt bin irgendwie, weil ich natürlich auch mit meinen feministischen Tweets irgendwie polarisiere und irgendwelche Trolle anziehe und so, und das geht einem schon irgendwie gehörig auf die Nerven, und da könnte ich auch gut drauf verzichten, aber ich glaube, es gehört halt leider irgendwie mit dazu zum Konzept Internet, und da habe ich auch noch kein Mittel gegen gefunden.
Und gleichzeitig, das hast du auch in dem Interview mit Micky Beisenherz gesagt, ist dir ja auch Frauensolidarität wichtig. Ich glaube, das Internet ist halt auch echt ein guter Ort, um sich so zu vernetzen und sich gegenseitig zu unterstützen, ne? Für so einen Struggle.
Ja, vor allem auch mal Leuten und vor allem Frauen zuzuhören, denen man vorher gar nicht zugehört hat, aus unterschiedlichsten Gründen, denen man vorher gar nicht begegnet ist im Alltag, wo man dann irgendwie noch eine ganz neue Sichtweise sieht und erkennt und irgendwie versteht, okay, ich bin irgendwie benachteiligt in der Gesellschaft, aber es geht noch krasser und es gibt Leute, die sind noch viel benachteiligter als ich. Und ich glaube, solche Sachen lernt man und liest man sehr schnell auf Twitter, und das bringt einen natürlich weiter irgendwie.
Ja, dann kommen wir jetzt mal noch zu deinem Buch, weswegen wir eigentlich telefonieren. Genau, mega. Das Leben ist eins der härtesten. Und das ist ein Buch, da geht's um Freundschaft, um Einsamkeit und auch um Geld. Ja, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wer sind die Charaktere und wer war denn von denen zuerst da?
Also, die Protagonistin ist Silke, und Silke Möhlenstedt, und diesen, also erstmal muss ich sagen, alle Protagonisten sind über 40. Silke Möhlenstedt ist so Ende 40 und ist eine unaufgeregte Person, die vor ungefähr 27 Jahren die Notbremse in einem Zug gezogen hat, um ihrer Ehe zu entfliehen. Einer sehr toxischen Ehe mit einem sehr herrischen Ehemann, Roland heißt der. Und sie hat damals die Notbremse gezogen, der Zug ist entgleist, der Zugführer hat seine Schneidezähne verloren, es gab einen Unfall, und sie muss quasi für die Schadensersatzsumme aufkommen, hat aber kein Geld, ist nicht versichert und lässt sich deswegen die Summe umwandeln in Sozialstunden und arbeitet deswegen seit 27 Jahren in der Bahnhofsmission, um die abzustottern. Und dann gibt es noch ihre Freundin Renate, und Renate ist eine sehr extrovertierte Person. Die ist offenherzig, lebt so ihr Leben, macht das, worauf sie Bock hat. Sie hat einen kleinen Hund, der leider am Anfang des Buches verstirbt. Mandarine Schatzi, die ertrinkt in einer Punika-Flasche. Und danach gerät ihr Leben so ein bisschen aus den Fugen, weil das irgendwie so ihr Kinderersatz war all die Jahre. Und sie steht dann plötzlich vor einem großen Loch und versucht, das Loch irgendwie zu stopfen mit Homeshopping-Impulskäufen. Und dann gibt es noch Willi Martin, auch ein Freund von Silke. Und Willi Martin ist ein Pfleger in einem Taubenschlag. Also er hat keinen eigenen, sondern er pflegt quasi den Taubenschlag von einem reichen Mann. Und ja, er ist auch ein bisschen kauzig und sein größtes Hobby ist Online-Kniffel, wo er dann seine Bekanntschaft Kerstin kennenlernt. Aber ich will auch nicht so viel erzählen.
Ich wollte gerade sagen, also das Buch ist absolut lesenswert. Das ist so unterhaltsam und kurzweilig auch. Ihr müsst es einfach alle lesen. Deswegen verraten wir jetzt nicht so viel von dem, was passiert. Aber zuerst da war dann quasi Silke, oder?
Was auf jeden Fall klar war, war, dass ich von einer Frau erzähle, die irgendwie so ein bisschen unter die Gleise gerät und auch vor allem nicht irgendwie was Besonderes, was man nicht alle Tage sieht, sondern jemanden, den man überall sieht. Und ich erkenne einfach diese Silke überall in der Gesellschaft, ob man das jetzt irgendwie von seiner Mutter, seiner Oma, seiner Tante, alle möglichen Frauen in meinem Umfeld haben irgendwie so Silke-mäßige Züge, dass sie irgendwie ganz viel selbstlos von sich geben und sehr wenig einfordern und sich darüber hinaus auch so ein bisschen vergessen und auch immer irgendwie zurückstecken und weil sie denken, das muss man so machen als Frau und Mutter. Und ja, das war auf jeden Fall der Plan, dass ich so eine Frau erzähle, die vielleicht andere Leute nicht als erzählenswert empfinden.
Und trotzdem hat es ja, gerade die Frauenfiguren haben ja super empowerndes Potenzial, ohne dass du die jetzt so als die Heldin oder sowas stilisierst. Aber jetzt Frau Göbel zum Beispiel, die sagt ja dann auch einfach, das will ich jetzt und das machen wir jetzt. Und dann gibt es jetzt irgendwie auch überhaupt keine Diskussion.
Ja, Frau Göbel hat auch schon diese Altersstuheit, die auch so viele Menschen im Alter haben, so, dann lassen sie sich auch gar nichts mehr sagen, denn es einfach wird das so gemacht. Oh, we got a supernatural love. Love,
supernatural. I'm in love with
Aber auch Silke, die hat ja letztendlich, die nimmt ja ihr Leben halt selbst in die Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, indem sie da die Notbremse zieht.
Ja, ich habe das auch so ein bisschen beobachtet, dass Frauen, also wenn sie dann einmal aus so einer Ehe oder wie auch immer toxischen Beziehung raus sind und dann mal eine Zeit lang für sich sind, dass sie ganz oft irgendwie nach einer Zeit merken, ach, das ist ja gar nicht so übel, so alleine zu sein. So was, all die Jahre dachte ich irgendwie, es ist nur erfüllend, wenn ich irgendwie ein Gegenstück habe, aber eigentlich funktioniere ich auch alleine. Und Silke hat das, glaube ich, ganz krass für sich so entdeckt, dass es mega gut ist für sie, alleine zu leben und dass sie auch gar nicht auf der Suche ist nach der großen Liebe oder irgendwie jemandem, dass sie, also mir war es wichtig, dass sie niemanden braucht, um zu funktionieren, sondern dass sie diese Legitimation da zu sein hat, sie auch ohne Mann. Und sie ist nicht erst glücklich, wenn der Mann in ihr Leben tritt, sondern sie macht sich ihr eigenes Glück. Und solche Rollen fehlen mir halt auch ganz oft in Büchern, Geschichten, Filmen, wie auch immer. Da sind Frauen oft einfach, bevor sie einen Mann haben, einfach nur die Frau auf der Suche nach einem Mann. Und das ist halt Quatsch. Also das ist halt einfach Quatsch. Man kann halt auch als Frau ganz gut ohne Mann leben und Spaß haben und ein schönes Leben haben. Und man ist dann gar nicht so traurig, wie das immer dargestellt wird, sondern im Gegenteil, viele genießen das total. Und ja, das wollte ich bei Silke auf jeden Fall erzählen.
Die Akzeptanz einer Gesellschaft nimmt aber zu dafür, dass man als Frau auch alleine sein und leben kann. Ja. Wenn ich so in meine Jugend oder so zurückerinnere, also ich bin jetzt ein paar Jahre älter als du, aber da war das dann schon so, dass das so, ne, da gab es so eine einsame Tante dann irgendwo, genau. Ne, so dieses ewige Jungferding oder so.
Ja.
Ganz, ganz schrecklich eigentlich, während sich sozusagen viele Frauen da eingerichtet hatten in so Zweckgemeinschaften mit Typen, ja. Ein Großteil des Buches spielt ja bei Tropical Island. Und manchmal kann man förmlich irgendwie so, wenn man das Buch liest, so riechen, wie es da riecht, so nach Frittenfett und so Chlor und so. Und ich habe so gedacht, nein, ich möchte da niemals hin. Hast du denn selbst Recherche bei Tropical Island betrieben?
Leider nicht. Also ich hätte es sehr gern gemacht, aber irgendwie ist Brandenburg sehr weit weg. Und ich habe dann auch immer mal wieder nach Zugtickets gegoogelt, aber das war dann irgendwie so 12 Stunden Reise oder so, total utopisch. Und ich habe mich dann irgendwie online erkundigt und sehr viele Dokus drüber geguckt und immer mitgeschrieben und habe mir irgendwie den Lageplan sehr gut eingeprägt. Aber ich habe jetzt auch dann zur Buchpremiere habe ich dann von meiner Lektorin einen Gutschein für Tropical Island geschenkt bekommen. Also ich werde das auf jeden Fall machen im November oder so, wenn es draußen grau und nass ist, dann werde ich da mal einen Abstecher hinmachen.
Sehr gut, dann sag vorher Bescheid.
Ja.
Was ich auch während des Lesens gedacht habe, so, vielleicht mag Julia Becker keine Hunde. Ist das richtig?
Ich habe das erst tatsächlich ganz am Ende vom Schreiben realisiert, dass wahnsinnig viele Hunde in diesem Buch stattfinden, was mir gar nicht so bewusst war beim Schreiben. Irgendwie habe ich da irgendwie unterbewusst irgendeine Hundesache am Laufen, aber ich weiß noch nicht so richtig, was es ist. Aber eigentlich hasse ich Hunde gar nicht. Also ich finde Hunde voll okay. Ich finde manche total süß. Und wenn ich irgendwo auf dem Land wohnen würde, würde ich mir wahrscheinlich sogar irgendwann mal einen Hund zulegen. Aber ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, dass das irgendwie schnell eskaliert mit den ganzen Hunden.
Ooh. with you by my side.
So auf Tour zu sein, ist wahrscheinlich total anders als im TV zu sein oder im Internet. Du warst jetzt auch mit dem Orchester unterwegs und mit Jan Böhmermann. Auf was freust du dich jetzt drauf, wenn du alleine dabei bist? Also beziehungsweise bist ja nicht immer alleine vor Ort, aber ja, auf was freust du dich da? Wovor hast du ein bisschen Bammel?
Bammel habe ich natürlich immer vorm Lesen, weil ich irgendwie auch noch nicht so erfahren bin, was das angeht. Aber ich glaube, das Publikum ist mir immer sehr, ist immer sehr wohlwollend und freundlich. Deswegen hält sich das noch so ein bisschen in Grenzen mit der Nervosität. Aber ich freue mich auf jeden Fall am meisten darauf, dass ich Ruhe habe im Gegensatz zur Rundfunk-Tanzorchester-Tour, wo wir mit 3 Nightlinern gefahren sind, mit jeweils irgendwie immer 20 Leuten, 10, 20 Leuten. Und man hatte halt wirklich nie Ruhe. Es sei denn halt am Auftakt mal, wie gesagt, im Hostelzimmer. Und ja, das war schon krass. Also vor allem für Leute, die irgendwie so ein bisschen introvertierter sind und regelmäßig so ihre Ruheräume suchen, war es natürlich hardcore, 3 Wochen am Stück in einem Bus zu leben mit so vielen Menschen. Das war manchmal wirklich richtig überfordernd. Und deswegen freue ich mich auch ein bisschen darauf, alleine auf Tour zu gehen, beziehungsweise mit Margarete und meiner Freundin Nora Nagel, weil mit denen verstehe ich mich halt super. Und die wissen halt auch, okay, manchmal einfach Schnauze halten und still nebeneinander sitzen ist auch okay. So.
Und genau, in Leipzig wirst du ja mit Margarete Stokowski vor Ort sein. Wie stellt man sich das dann vor? Moderiert sie dich dann an oder stellt sie dir auch Fragen oder wie habt ihr das geplant?
Ich wollte nicht alleine irgendwie so statisch da sitzen und irgendwie 1,5 Stunden einfach aus dem Buch vorlesen. Das hätte ich irgendwie sehr komisch empfunden. Und deswegen habe ich Margarete einfach mitgenommen als Gesprächspartnerin. Also wir werden uns unterhalten zwischen den Stellen, die ich lese. Und sie wird mir natürlich auch Fragen stellen. Und das ist immer ganz angenehm, weil das irgendwie so ein nettes Gespräch ist, was wir auch so untereinander führen könnten. Und das lockert irgendwie die ganze Sache auf und gibt nochmal eine neue Dynamik. Und ich fände es irgendwie komisch, da alleine zu sitzen.
Ja, kann ich voll gut verstehen. Wie stellst du dir denn dein Leben mit so Mitte 40 eigentlich vor?
Ich glaube, sehr langweilig. Also ich bin jetzt schon sehr langweilig und ich denke mir immer, ich kann das eigentlich gar nicht mehr steigern. So, also privat bin ich wirklich wahnsinnig langweilig. Und ich glaube, mit 40 wird das dann so seinen Zenit erreicht haben und ich werde irgendwie absolut langweilig irgendwo auf dem Land leben mit einem kleinen Gemüsegarten und stricken oder so.
Und ein Hund.
Und ein Hund, ja. Aber der wird auch mega langweilig sein. Also wir werden alle vor uns hin langweilig sein, aber es wird mega. Also ich freue mich da total drauf, weil je älter man auch wird als Frau, desto mehr ist einem auch alles andere so ein bisschen egal. Also ich weiß, mit Anfang 20 habe ich mich immer so verrückt gemacht wegen allem und wollte unbedingt gefallen und musste schön sein und abnehmen und die ganze Zeit Diät und so. Und jetzt so langsam merkt man schon so, je älter man wird, desto uninteressanter ist man ja auch für die Gesellschaft, was natürlich eigentlich auch traurig ist, aber auch irgendwie cool, weil man hat dann endlich seine Ruhe und dann können die, keine Ahnung, können sich um die neue Generation stressen und ich habe einfach meine Ruhe.
Ja, also kann ich nur bestätigen. Ja, wäre toll. Jemand, der genau gleich alt ist wie ich, den gibt es. Mit dem würde ich mir mal wünschen, dass du mit ihm ein Duett machst. Habe ich auch, glaube ich, mal ins Internet geschrieben, nämlich Dendemann. Wann passiert es denn endlich? Wollt ihr nicht mal ein Duett zusammen machen?
Das ist eine große Frage. Also ich wäre natürlich direkt dabei, aber bei Dendemann, das kann man natürlich jetzt nicht erwarten. Das ist ein großartiger, langjähriger Musiker, dass er mit einer Amateurin wie mir jetzt einen Song macht, weiß ich nicht. Aber ja, ich wäre sofort dabei, weil Digi, die Dendemann ist natürlich bester Mann.
Ich meine, er hat auch mit anderen Menschen auf seiner Platte zusammengearbeitet, wo man jetzt auch sagen kann, okay, das sind vielleicht gestandenere Musiker als du, aber das sollte ihn, finde ich, nicht davon abhalten, mit dir auch mal was zu machen. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen dran. Ja, werde ich.
Ich werde ihn nicht anmelden.
Ich werde ihm das schicken einfach.
Okay.
Okay, liebe Julia, ich danke dir sehr für das Interview.
Ja, sehr gerne, danke dir.
Viel Spaß noch und ich hoffe, dir fallen heute viele lustige Sachen ein.
Ja, das hoffe ich auch.
Genau. Schönen Tag dir noch.
Ja, danke dir auch. Tschüss.
Ja, das war mein Interview mit Julia Becker, aufgezeichnet im Mai 2019. Und wenn ihr Julia Becker folgen möchtet, auf Twitter könnt ihr das zum Beispiel unter ihrem Pseudonym Schwester Ewald. Und
das
ihr Buch
Leben ist eins der härtesten.